Wieso? Von RBB Kultur.
Hinter mir fängt jemand an zu heulen. Bahadurs Ma. Wir müssen rauskriegen, ob unsere Kinder da drin sind, sagt ein Mann. Wir stürmen in das Gebäude. Paris, Faiz und ich sind schneller als die Erwachsenen. Wir springen in den Aufzug. Wir haben unsere Mas und Papas und Wajid Bai verloren. Aber das ist egal, weil sich andere Leute aus dem Bastille mit uns in den Aufzug gequetscht haben. Faiz drückt auf den obersten Knopf. 41. Wir schießen aufwärts wie eine Rakete. Mein Kopf fühlt sich leicht an. Ich lehne mich an die schimmernde Stahlwand. Ich schnüffle an dem Metall nach Gerüchen. Wie Samosa. Meine Nase versucht, Didis Spur aufzunehmen. Die Aufzugtüren öffnen sich vor einem rechteckigen Raum mit Marmorboden und einer schwarz glänzenden Tür. Wir drücken auf die Klingel neben der Tür, klopfen und treten so heftig dagegen, dass unsere Füße schmerzen. Dann macht die Haifa-Lady auf, mit ihrem Handy am Ohr. Wir laufen an ihr vorbei. Sie kann uns nicht aufhalten. Andere Leute aus dem Bastille folgen uns, treiben sie in die Ecke und drücken sie gegen die Wand. Eine Chachi reißt ihr das Handy aus der Hand und gibt es einem Chacha, der es grinsend in die Tasche seiner Jeans steckt. Das Handy hört nicht auf zu klingeln. Die Fenster der Wohnung reichen von der Decke bis zum Fußboden. Von hier oben sieht alles da draußen winzig aus. Die Malls, die Straßen, die weißen und roten Lichter der Autos und vielleicht sogar unser Bastille. Aber ich weiß nicht, wo das Bastille ist. Ich kann keine Menschen erkennen. Ein Zug der Purple Line, der über die Brücke rattert, ist eine Spielzeugeisenbahn auf einer Spielzeugbrücke. Paris nimmt meine Hand. »Steh nicht einfach rum«, sagt sie. »Konzentrier dich!« Wir schauen uns um. Alles ist blitzblank und aufgeräumt. Die Kissen sitzen aufrecht auf cremefarbenen Sofas. In die Decken eingelassene Lampen leuchten wie viele kleine Sonnen. Zu hell, um direkt hineinzusehen. Duftende gelbe Rosen drängen sich in schwarzen Vasen. Metallskulpturen von Vögeln, Tieren und Göttern stehen reglos auf Holzregalen, die in die Wände eingebaut sind. Die Teppiche auf dem Fußboden sind weich, wie Wolken. »Die Polizei wird euch alle ins Gefängnis stecken«, brüllt die Hi-Fi-Madam. Plötzlich fällt mir wieder ein, warum ich hier bin. Ich hatte es ganz vergessen. Das Seltsame ist, dass sich andere Bewohner aus dem Bastille genauso benehmen wie ich. Wir stehen mit offenem Mund da. Unsere Hände und Füße bewegen sich nur langsam in diesem Raum, der größer ist als 20 unserer Häuser auf einmal. In dieser Haifa-Wohnung wirkt schwarze Magie. Sie hält uns davon ab, einen klaren Gedanken zu fassen. Vielleicht haben sie die Kinder so in die Falle gelockt. »Runu Didi?« sage ich. Dann lauter. »Runu Didi! Runu Didi!« Unsere Hand, Finger und Fußabdrücke werden alle Spuren hier vernichten. Aber was sollen wir machen? Ein Mann, der behauptet, er hätte schon die ganze Wohnung durchsucht, schreit. »Keine Kinder hier!« Er muss einen Zauber kennen, der ihn vor der schwarzen Magie beschützt. »Security! Security!« ruft die Haifa-Madam. »Irgendjemand da?« Und dann sagt sie, »Ich kenne euren Pradhan. Wenn ihr heute Abend heimkehrt, werdet ihr eure Häuser nicht mehr vorfinden. Ich werde dafür sorgen, dass euer ganzes stinkendes Viertel von der Bildfläche verschwindet.« »Ich sehe in der Küche nach«, sagt Paris. »Wir können sie von hier aus sehen.« »Faiz, du im Schlafzimmer und du, Jay, checkst alle anderen Zimmer in der Wohnung.« Wir können nicht mal annähernd abschätzen, wie viele es sind und wozu sie dienen. Ich laufe durch einen schmalen Gang in ein anderes Zimmer, auch ein Schlafzimmer, mit einem großen Bett, in dem 5 Leute Platz hätten, und einem Holzschrank mit 4 Türen, der eine ganze Wand einnimmt. Als erstes gucke ich unter das Bett. Das weiße Laken ist frisch, und die pfauenblauen Kopfkissen riechen neu. Ich öffne die Schranktüren. Saris, Salwar-Kamise, Bettlaken, Männerhemden und Hosen liegen ordentlich gefaltet in eigenen Fächern. Ich gehe raus auf den Balkon. Hier ist der Wind lauter und es ist eiskalt. Meine Ohren schmerzen. Ich zittere. Starre raus in den Smog. Rufe: Runo Didi! Runo Didi! Und als keine Antwort kommt, egal wie oft ich rufe, gehe ich wieder rein. Hinter einer Tür im Schlafzimmer entdecke ich ein verstecktes Badezimmer mit zwei Waschbecken, einer Badewanne und einer Dusche. Der gekachelte Fußboden ist trocken und glänzt. Niemand hat ihn benutzt. Gerade als ich rausgehen will, platzen zwei Männer aus dem Bastille herein. Sieh dir den Ventilator an, die Klimaanlage, den Überwurf. Ist der aus Seide? Was glaubst du, was das Bett gekostet hat? 1 Million? 3 Millionen? Fragen die Männer. Sie lassen sich auf das Bett fallen und sagen: Arewa, wie weich es ist! Ich höre Paris nach Faiz und mir rufen. Hat die Haifa-Madam sie geschnappt? Ich laufe aus dem Zimmer und durch den Gang, wo die Chachis und Chachas aus dem Bastille einen Stau verursachen, in die Küche, wo alles blaugrau gestrichen ist. Leute öffnen die Schränke, stehlen Löffel und Dosen mit Masala und sogar Zuckerwürfel und Salzstreuer. Ein Mann steckt sich eine Flasche Daru in den Hosenbund. Paris kniet auf dem Fußboden neben einem Spülbecken und beugt sich über einen Eimer. Faiz steht neben ihr. »Was ist los?«, fragt er. »Alles okay?« Paris zeigt uns den Inhalt des Eimers. Bürsten, Putzmittel in Plastikflaschen, Schwämme und Lappen. Ganz unten drei dunkelbraune Glasflaschen mit Etiketten, die schwer zu lesen sind. Ich brauche eine Ewigkeit, um rauszufinden, dass auf einer Chloroform LR steht. Die kleineren Flaschen enthalten Midazolam Injektionslösung BP und Mezolam 10 MG. Keine Ahnung, was das heißt. »Was hat das hier zu suchen?«, fragt Paris. »Was ist es denn?«, fragt Faiz. »Der Schuldirektor hat von Spritzen und Schlafmitteln gesprochen, weißt du nicht mehr?«, erklärt Paris. »Vielleicht hast du an dem Tag gefehlt.« »Faiz war da«, sage ich. »Das war noch, ehe Tariq Bai verhaftet wurde.« »Chloroform schläfert dich ein«, sagt Paris. »Manchmal sogar für immer.« »Fass die Flaschen nicht an«, sage ich. »Fingerabdrücke, Beweise.« »Heißt das, dass die Haifa-Madam eine Kindesentführerin ist?«, fragt Faiz. »Haben Varun und sie Geschäfte mit entführten Kindern gemacht? War hier ihr Hauptquartier?« Paris sagt: »Aber die Frau ist mit dem Pradhan und dem Polizeipräsidenten befreundet. Heißt das, was genau heißt es, dass sie wussten, dass sie eine Verbrecherin ist und nichts unternommen haben?« »Wo hält sie Runo Didi gefangen?«, bohre ich. »Wir finden sie schon«, sagt Paris. »Jetzt wird die Haifa-Madam der Polizei die Wahrheit sagen müssen.« »Mach ein Video von dem Zeug hier«, sagt Faiz zu einem Chacha, der dabei ist, die Messer aus den Schubladen zu nehmen und sie prüfend gegen das Licht zu halten. Vielleicht, um zu sehen, welches er mitgehen lassen soll. »Siehst du die Flasche hier? Da ist ein Schlafmittel drin. Varun muss es benutzt haben, um die Kinder zu entführen und sie hierher zu seiner Haifa-Madam zu schaffen.« Der Chacha legt das Messer zurück und tut, was Faiz ihm gesagt hat. Plötzlich stürmen Polizisten mit erhobenen Schlagstöcken in die Küche, außer Atem, und schreien uns an: »Raus! Macht, dass ihr rauskommt, ihr Affen!« »Wir haben Beweise, dass die Besitzerin dieser Wohnung, die beste Freundin eures Polizeipräsidenten, schuldig ist. Sie ist eine Kindesentführerin«, sagt Paris zu ihnen. »Wir haben schon alles hier aufgenommen und an 1000 andere Leute weitergeleitet. Sie können es nicht mehr vertuschen«, bekräftigt Faiz. Die Polizisten senken ihre Schlagstöcke. Dann befehlen sie den anderen, die Küche zu verlassen. Nur der Chacha, der das Video gemacht hat, bleibt. »Sehen Sie sich die Etiketten an«, sagt Paris zu den Polizisten. »Wenn man diese Medikamente einatmet oder spritzt, schläfern sie einen ein.« »Was macht die Frau mit diesem Zeug in der Wohnung? Das ist illegal. Sie müssen sie verhaften.« In der Küche ist es absolut still, bis auf ein Brummen. Vielleicht vom Kühlschrank oder einer Lampe. Ein Polizist will nach dem Eimer greifen, aber Paris geht dazwischen. »Wo sind Ihre Handschuhe?«, fragt sie. »Dieser Varun muss die Flaschen hier versteckt haben. Oder glaubst du, Die Lady würde sich selbst um den Müll unter ihrer Spüle kümmern?« antwortet ein Polizist. In mir wächst ein Schrei. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich an die Decke gehe. Ich stehe auf und schiebe eine schwarze Schale mit Orangen, die auf der Küchenzeile steht, immer näher an den Rand, während Paris mit den Polizisten spricht. Dann kippe ich sie auf den Boden. Die Schale zerbricht. Die Orangen rollen über den Fußboden und bleiben vor den Füßen der Leute liegen. Plötzlich stehen Papa, Ma, Paris Ma und Wajid Bai vor uns. »Paris«, ruft ihre Ma. »Ich glaubte schon, du wärst verschwunden.« »Runo Didi ist nicht hier«, sage ich zu Ma und Papa. Im Wohnzimmer erklärt der Inspektor der Wohnungsbesitzerin, dass sie besser daran tut, mit zum Polizeirevier zu kommen. »Hier kann ich nicht für ihre Sicherheit garantieren«, erklärt er ihr. Dann befiehlt er auch uns zu gehen. Ansonsten würde er uns festnehmen. »Ihr seht ja, dass eure Kinder nicht hier sind. Madame kann nicht für etwas verantwortlich gemacht werden, was dieser niederträchtige Mann getan hat. Aber wir nehmen sie trotzdem mit, um sie zu befragen.« Papa und Wajid Bai führen uns mit ausgebreiteten Armen aus der Menschenmenge. Wir fahren mit dem Aufzug nach unten, gehen durch den mit Scherben übersäten Eingang, das Tor, an den kaputten Schlagbäumen vorbei. Am Straßenrand parken Übertragungswagen hinter den Einsatzwagen der Polizei. Unter einer Straßenlaterne, die gerade aufgeflackert ist, steht eine Reporterin mit einem Mikrofon in der Hand. Der Kameramann bedeutet ihr, ein Stück nach links zu treten. »Das Fernsehen ist da«, sagt Paris Ma überrascht. »Jetzt wird die Polizei was unternehmen müssen.« »Es ist zu spät«, sage ich, ohne es zu wollen. Aber gleich danach weiß ich, dass es wahr ist. Den ganzen Winter lang hat der Smog die Farben des Bastille gestohlen. Und jetzt ist alles grau-weiß. Sogar Mars und Papas Gesichter, als eine Fernsehreporterin ihnen ihr Mikro unter die Nase hält. Ich stehe vor Chanti Chachis Haustür und verstecke mich halbwegs hinter ihr. 3 Tage sind vergangen, seit wir die Flaschen mit den Schlafmitteln in der Wohnung der Haifa-Madam gefunden haben. Unser Bastille ist berühmt geworden und auch berüchtigt. Stündlich fährt ein neuer Fernsehwagen vor den Boot-Bazar vor. Reporterinnen, die kaum älter als Runo Didi aussehen, laufen mit ihren Kamerateams jedem nach, der bereit ist, sich mit ihnen zu unterhalten. Die Journalistin, die gerade Ma und Papa interviewt, arbeitet an einer Sendung über die Eltern der verschwundenen Kinder. Das hat sie uns erzählt. Papa hält das Foto von Runo Didi in der Hand, das wir der Polizei gezeigt hatten. Ma verbirgt den Mund unter dem Paluf ihres Sari. »Wir wollen unsere Tochter zurück. Bitte«, sagt Papa und hält Didis Foto in die Kamera. Seine sonst laute Stimme ist jetzt so sanft und leise, dass das Mikrofon sie kaum einfangen kann. Die Reporterin streicht sich das Haar zurück. »Lauter«, bedeuten ihre Lippen lautlos. »Unsere Tochter, bitte, geben Sie sie uns zurück«, sagt Papa. Dann starren Ma und er stumm in die Kamera. Die Reporterin wendet sich der Kamerafrau zu und macht eine Halsabschneidegeste. Chanti Chachi ruft die Reporterin zu sich. »Hat Ihnen die Polizei gesagt, warum Sie unsere Beschwerden so lange ignoriert haben?«, fragt Chachi. »Haben Sie gesagt, warum Sie 2 Monate lang nach keinem einzigen der Kinder gesucht haben?« Die Kamera zoomt auf Chanti Chachi. »Wird die Polizei die Haifa-Madam laufen lassen, nur weil sie reich ist?«, will Chachi wissen. »Wo versteckt sie unsere Kinder?« »Hast du das im Kasten?«, fragt die Reporterin die Kamerafrau. Und die nickt. Sie dreht Chachi den Rücken zu und sagt in die Kamera, »Die Bewohner dieses trostlosen Elendsviertels werfen der Polizei grobe Fahrlässigkeit vor. Sie wollen wissen, welche Rolle Mrs. Yamini Mera in diesem Fall gespielt hat, Besitzerin einer 7 Millionen teuren Penthouse-Wohnung im Golden Gate-Komplex. Mrs. Mera hat versichert, sie habe von den ruchlosen Aktivitäten ihres Angestellten Varun Kumar keine Ahnung gehabt. Mittlerweile verbreiten sich Gerüchte über dessen Motive wie ein Lauffeuer. Gehörte er einem Menschenhändler oder Organhändlerring an? Was hat er mit den Kindern gemacht, die er entführte? Warum sammelte er Erinnerungsstücke von seinen Opfern? der Polizei zufolge ein typisches Verhalten von Serienmördern. Ma sackt zu Boden. Die Kamerafrau bückt sich, um Mas Trauer für die 9-Uhr-Nachrichten einzufangen. Shanti Chachi läuft auf Ma zu und legt ihr die Hand auf den Rücken, noch bevor Papa es tun kann. »Können Sie sich überhaupt noch im Spiegel ansehen?« schreit Shanti Chachi die Kamerafrau an. »Sie wollen, dass wir weinen, uns die Haare raufen, uns auf die Brust schlagen. Was versprechen Sie sich davon? Eine Beförderung? Einen dicken Bonus zum nächsten Diwali?« Die Kamerafrau erhebt sich. »Gehen wir zum nächsten Haus«, sagt die Reporterin. »Ja, gehen Sie. Das ist sehr einfach für Sie«, sagt Shanti Chachi. »Wir aber müssen hier bleiben. Heute und morgen und übermorgen. Das ist unser Leben. Und Sie sprechen darüber, als wäre es nichts weiter als eine Geschichte. Ist Ihnen das überhaupt klar?« Runo Didis Freundin kommen uns besuchen. Sie sind da und Runo Didi nicht. Und irgendwie kommt mir das ganz falsch vor. Ma lädt sie ein, sich aufs Bett zu setzen, und wir selbst quetschen uns in die Ecken. Die Mädchen wissen nicht, was sie sagen sollen. Wir wissen nicht, was wir ihnen erzählen können. Mas Wecker tickt verlegen vor sich hin, verzerrt die Zeit zwischen seinen lahmen Zeigern. Es fühlt sich an wie morgen und Abend, gestern und morgen, letzte Woche und nächste Woche auf einmal. Papa fragt Didis Freundin, ob sie gesehen haben, wie sich Varun Kumar vor der Schule rumgetrieben hat. Sie sagen nein. Ich habe ihn selber so oft gesehen und sogar mit ihm gesprochen und wäre nie drauf gekommen, dass er Kinder entführt. Didis Trainer besucht uns mit Mithali, Tara, Harini und Janvi. Runu war die Beste im Team, sagte Trainer, als wäre Didi nicht mehr am Leben. Sie war schneller als alle anderen Mädchen, die ich je im Leben trainiert habe. Das stimmt, sagt Tara. Ohne sie wird es für die Mannschaft schwer. Nana und Nani rufen Ma auf dem Handy an. Habe ich dir nicht gesagt, dass das Bastille gefährlich ist? Sagt Nani. Haben wir dir nicht gesagt, dass die Kinder besser bei uns hätten aufwachsen sollen? Ma legt auf. Paris und Faiz tauchen zusammen mit Wajid Bai auf, der uns erzählt, sein Anwalt hätte ihm gesagt, dass sie Tariq Bai ganz bestimmt bald freilassen werden. Am Ende wird immer alles gut. »Wann kommst du wieder in die Schule?«, fragt Paris. »Nach den Prüfungen wäre am besten. Ich habe Kirpal Sir gesagt, dass er dann mit dir rechnen kann.« Paris Ma redet davon, in ein anderes Bastille zu ziehen, sagt Faiz. »Halt den Mund«, sagt Paris. »Deine Ami ist diejenige, die davon redet, umzuziehen.« »Wohin denn?«, frage ich. »Ami meint, wir sollten in eine Gegend ziehen, wo es mehr von uns gibt.« Faiz kratzt an seiner Narbe. »Mehr Muslime. Dann kann uns die Hindus Samaj nicht mehr bedrohen, wie hier.« Als unser Haus wieder leer ist und es dunkel wird, serviert Ma Rotis und Alu, die Shanti Chachis Mann für uns gemacht hat. Wir tun so, als würden wir essen, und schieben das Essen bloß auf dem Teller hin und her. Ich habe keinen Hunger. Trotzdem kaue ich an einem Stück Roti, damit ich nachts keine Bauchschmerzen bekomme, wie in den letzten paar Nächten. Dann kommt Shanti Chachi angerannt und sagt Papa, er soll die Nachrichten einschalten. Sie legt Ma den Arm um die Schultern, als wollte sie sie auf was Schreckliches vorbereiten. Eine Nachrichtensprecherin mit schwarzem Jackett und streng nach hinten gekämmtem Haar sagt, »Es sind schaurige Details im Slumdog-Entführungsfall ans Licht gekommen.« Varun Kumar hat gestanden, seine Opfer mit drogenversetzten Süßigkeiten angelockt und mit Beruhigungsspritzen bewusstlos gemacht zu haben. Entsprechende Vorräte wurden in der Wohnung entdeckt, in der er als Hausbursche angestellt war. Man geht davon aus, dass seine Frau, die in derselben Wohnung putzte und gelegentlich kochte, seine Komplizin war. Schlimmer noch, Polizeiquellen berichten, Varun Kumar habe gestanden, die Kinder, die er entführte, ermordet und zerstückelt zu haben. Mit seinem Fahrrad habe er die Leichenteile in Plastiksäcken auf eine Mülldeponie gebracht oder sie in Abflussrohren von Malls und in den Metrostationen der Purple Line entsorgt. Die Entführungen beschränkten sich nicht auf das Elendsviertel, wo er lebte. Er soll auch Straßenkinder entführt haben. Die genaue Anzahl der verschwundenen Kinder steht noch nicht fest, ob es 7 oder 70 waren, können wir einfach noch nicht sagen. Die Polizei hofft, dass die Erinnerungsstücke, die er aufbewahrt hat, helfen werden, die Kinder zu identifizieren. Das Gesicht eines Polizisten füllt den Bildschirm aus. Vielleicht ist es der stellvertretende Polizeipräsident. Unsichtbare Hände halten ihm Mikrofone vor das Gesicht. Wir haben eine umfangreiche Suche nach den sterblichen Überresten der Kinder eingeleitet, sagt er. Ich verstehe das nicht. Reden Sie über Runu Didi und Bahadur? Dann sieht man wieder die Nachrichtensprecherin. Nach Beschwerden über die Fahrlässigkeit seitens der lokalen Polizeikräfte wird der Fall aller Voraussicht nach dem CBI übergeben werden, auch um zu klären, ob Varun Kumar Teil eines weitverzweigten Rings von Menschenhändlern war, die auch in Kinderpornografie und Organhandel verstrickt waren. Ma reißt Papa die Fernbedienung aus der Hand. Eine vornehme, 8 Millionen teure Penthouse-Wohnung war offenbar der Tatort der brutalen Morde. Gegenstand weiterer Ermittlungen ist die Rolle der Eigentümerin dieser Wohnung. Yamini Mehra ist eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und oft in Gesellschaft von Politikern oder ranghohen Polizeichefs unterwegs. Auf dem Bildschirm erscheinen entsprechende Fotos. »Mein Kind ist nicht tot«, sagt Ma. »Natürlich nicht«, sagt Shanti Chachi. Ma schaltet den Fernseher aus und schleudert die Fernbedienung gegen die Wand. Am nächsten Tag kehren die Bagger zur Müllkippe zurück. Sie suchen nach Überresten. Ich verstehe nicht, warum die Polizei davon ausgeht, dass Varun die entführten Kinder ermordet hat. Selbst wenn er das behauptet hat, es muss eine Lüge sein. Er ist kein Djinn, der sie zerstückeln und auffressen würde. Wäre er wirklich ein Djinn, wäre er verschwunden, statt sich festnehmen zu lassen. Papa und ich sehen den Bulldozern zu. Papa hat Ma überredet, zur Arbeit zu gehen, mit den Worten, sie würde einen Herzanfall kriegen, wenn sie mit ansehen müsste, wie man jeden einzelnen Sack auf der Müllkippe öffnet. »Unsere Tochter ist da nicht«, verspricht er Ma. Alle halbe Stunde ruft er sie an. Oder sie ihn. »Nichts«, sagt er jedes Mal. »Ich hab dir doch gesagt, dass Runu nicht hier ist.« Die Polizei hat die Stellen abgeriegelt, die von den Baggern durchwühlt werden. Sie lassen niemand rein, nicht mal die Müllkinder. Oder Leute, die hier Nummer 1 oder Nummer 2 machen wollen. »Wenn da irgendwelche Leichen lägen, hätten meine Kinder sie längst gefunden«, erzählt der Flaschenbadger jedem, der es hören will. Anschals Papa taucht auf und beschimpft die Polizei. »Sie haben gesagt, meine Tochter wäre mit einem Jungen durchgebrannt. Ha? Sehen Sie, was passiert ist? Sind Sie jetzt zufrieden?« fragt er. »Aber der Prügelbaba hat dir deine Tochter auch nicht zurückgebracht«, sage ich zu ihm, »obwohl du es geglaubt hast. Mir egal, wenn es ihn noch wütender macht. Ich werde nicht zulassen, dass dieser falsche Baba je wieder einen Fuß ins Bastille setzt«, sagt er. »Ich hätte nie auf ihn oder den Pradhan hören dürfen.« Papa fragt einen Polizisten, den wir noch nie gesehen haben, ob es stimmt, was im Fernsehen berichtet wurde. Sie haben gesagt, er hätte die Kinder in Abflussrohren entsorgt. Aber was ist mit dem Gestank? Das hätte man doch bemerkt, sagt Papa. Der Polizist erklärt, sie hätten bereits einen Sack hinter einem Einkaufscenter entdeckt, in dessen oberstem Stock ein 4D-Kino ist. Aber um wessen Überreste es sich handelt, könnten Sie jetzt noch nicht sagen. Sie haben den Sack genau an der Stelle gefunden, die Ihnen Varun Kumar genannt hat, was bedeuten würde, dass er die Wahrheit sagt. »Und der Zustand unserer Abwasserkanäle?«, sagt der Polizist. »Alle stinken nach Tod. Oder hast du schon mal gesehen, dass jemand die sauber macht? Sieh dir nur an, wie unsere Straßen volllaufen, sobald auch nur ein Regentropfen fällt.« »Warum würde jemand wie Varun die Entführungen überhaupt zugeben?«, fragt Papa. »Die Ermittler müssen ihm eine Wahrheitsdroge verpasst haben«, antwortet der Beamte. »Eine einzige Spritze, und du kannst stundenlang nicht lügen. Nach der zweiten Spritze hört er gar nicht mehr auf zu reden, bis wir wissen, wo jedes Kind vergraben ist.« »Ich habe in den Nachrichten von diesen Spritzen gehört, oder vielleicht in Life Crime, aber nicht geglaubt, dass es sie wirklich gibt.« »Stimmt es?« fragt Anschas Papa. dass diese Mera spät nachts Männer in ihre Wohnung gebracht hat? Ich habe gehört, dass es 80 Wohnungen in dem Gebäude gibt. Hat denn da niemand was gesehen oder gehört? Die Polizei braucht Zeit, um alle Bewohner zu befragen und rauszufinden, was sie gesehen und getan haben, erklärt der Polizist. Nicht nur die Bewohner, auch die Angestellten, die Gärtner, Putzfrauen und Wachleute. Glaub mir, wir tun, was wir können. Wir überprüfen ihre Handydaten, um rauszufinden, mit wem die Madam und ihr Hausbursche gesprochen haben. Aber was die im Fernsehen über Meras Männerfreundschaften gesagt haben, dass es Ärzte waren, die kamen, um den Kindern die Nieren zu entnehmen, das kann doch nicht sein, oder? Bart Anschas Papa. Wer weiß, antwortet der Beamte. Die Reichen meinen, sie könnten alles kaufen, sogar uns. Das Problem ist, sagt Anschas Papa, dass Polizisten wie Sie Dienstmädchen, Schreiner und Klempner verdächtigen. Aber wenn sie vor einem der hohen Tiere stehen, machen sie einen Buckel und gehen ihm aus dem Weg. Der Polizist lacht. Es ist ein bitteres Lachen. Wenn Sie Spürhunde bringen, können Sie die Kinder schneller finden, sage ich. Er schüttelt den Kopf, als hätte er genug von uns, und wendet sich zum Gehen. Aber dann bleibt er doch nochmal stehen. Der Polizeipräsident hält den Fall für eindeutig. Es gibt genügend Beweise, um diejenigen zu verurteilen, die wir verhaftet haben. Außerdem würde ein Spürhund in so einem Gestank keine einzige Fährte aufnehmen können. Auf der Müllkippe wird nichts von Bedeutung gefunden. Abgesehen von ein paar Fetzen von Schuluniformen und zerstückelten Kinderschuhen. Die Polizei versiegelt sie, um zu überprüfen, ob sie den verschwundenen Kindern gehören. Ich frage mich, ob Samosa mich damals hierher geführt hat, weil er wusste, was im Müll vergraben war. Vielleicht kann er was, das ein Spürhund der Polizei nicht kann. Als am Abend die Bagger stillstehen, bringt Papa mich nach Hause und fragt Chanti Chachi, ob sie auf mich aufpassen könnte. Er käme bald wieder. Chachi setzt sich dicht neben mich, als wollte sie sicher gehen, dass ich nicht ausbüchse. Wohin sollte ich schon gehen? Ich bin kein Detektiv. Wäre ich einer, hätte ich nicht zugelassen, dass Runu Didi entführt wird. Deiner Didi geht es gut. Ich weiß es. Ich kann es fühlen, beruhigt mich Chachi. Ich weiß gar nichts. Ich fühle auch nichts. Manchmal, so wie jetzt, erstarrt alles in mir, sogar mein Gehirn.